Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Rechts von der Union darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Diese Losung hat ja einst, ja klar, Franz Josef Strauß ausgegeben. Er hat das damals auf Deutschland bezogen, aber man kann das natürlich auch auf ganz Europa beziehen, auf die Europäische Union. Also wie viel Raum darf oder wie viel Raum sollte die Christdemokratie rechts von sich lassen? Soll sie da auch die extremeren Stimmen eingemeinden und die dadurch der Demokratie verpflichten? Oder ist das vielleicht eher eine Versuchung, der sie widerstehen muss? Der Politikwissenschaftler Fabio Wolkenstein, der forscht an der Uni Wien zur Transformation der Demokratie und er hat genau diese autoritäre Versuchung, wie er das nennt, untersucht in seinem Buch »Die dunkle Seite der Christdemokratie«. Guten Tag nach Wien, guten Tag Herr Wolkenstein, hallo.
Ja, guten Tag, danke für die Einladung.
Der Titel, muss ich sagen, der klingt ja fast so ein bisschen bedrohlich wie in einem Science-Fiction, so nach dem Motto »Die dunkle Seite der Macht«. Was hatten Sie denn da vor? Was für ein Grundgedanke liegt diesem Buch zugrunde?
Ja, der Titel, sollte man vielleicht zunächst sagen, klingt vielleicht polemischer, gefährlicher, als das Buch dann am Ende daherkommt. Das Buch ist eigentlich ein Versuch, etwas zu verstehen. Und da sind wir dann eigentlich auch schon bei dem Punkt, der mich dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben. Und das ist der, dass die Christdemokratie als eine stolze europäische Parteientradition, die auch viele große Leistungen vollbracht hat, ja seit langem irgendwie auf Selbstsuche ist, kann man sagen, auch in Krisen geraten ist immer wieder und sich gleichzeitig teilweise auch in Richtungen entwickelt hat, die demokratiepolitisch durchaus problematisch sind. Und ich wollte eigentlich in einem großen historischen Durchgang mich mit der Christdemokratie auseinandersetzen und vor allem eine Geschichte erzählen, die man selten erzählt hat, nämlich dass die Christdemokratie eigentlich das Produkt einer politischen Bewegung ist, der Bewegung des politischen Katholizismus, die mit Demokratie, Rechtsstaat und Moderne am Anfang sehr gehadert hat.
Und ein Blick in die Vergangenheit, Sie gehen die ganzen Jahrzehnte durch, schreiben Sie der Rechtfertige durchaus die Frage, wie die Christdemokratie eigentlich zur Demokratie und ihren Feinden steht. Das ist die Frage, die ich auch ganz am Anfang angesprochen habe. Können Sie das vielleicht einem Beispiel erklären? Was ist diese autoritäre Versuchung, die Sie da untersuchen?
Also ich glaube, man kann das natürlich in unterschiedlichen historischen Abschnitten etwas anders bewerten und auch anders beschreiben. Vielleicht zum aktuellen Thema kann man sagen, dass die autoritäre Versuchung ja eigentlich vor allem darin besteht, gerne mal wegzusehen, wenn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten werden. Hier ein klassisches Beispiel, dass auf europäischer Ebene die Europäische Volkspartei, also sowas wie der transnationale Zusammenschluss christdemokratischer Parteien auf europäischer Ebene, im Endeffekt ein ganzes Jahrzehnt, also ab 2010, weggesehen hat, als Viktor Orbán, dessen Partei Fidesz Teil der Europäischen Volkspartei ist, in Ungarn einen großflächigen Staatsumbau durchgeführt hat, der ja bekanntlich starke antipluralistische, antiliberale, antidemokratische Konsequenzen hatte. Und hier ging es nicht nur um Wegschauen, da wird es nämlich dann interessant im Hinblick auf die autoritäre Versuchung, sondern führende europäische Christdemokraten haben Orbán auch immer wieder in Schutz genommen. Da sei jetzt Manfred Weber genannt als Beispiel, auch Jean-Claude Juncker, der erst spät zu einer anderen Meinung gekommen ist und auch viele andere. Und diesen Rückhalt hatte Orbán auch in Parteien wie der CSU oder auch der ÖVP, die auch ganz offen immer wieder gesagt haben, dass sie viele grundlegende Ziele oder auch politische Vorhaben von Orbán im Großen und Ganzen gutheißen.
Ich erinnere mich an Horst Seehofer, der Viktor Orbán eingeladen hat nach Bayern und ihn dann da immer als seinen guten Freund Viktor bezeichnet hat. Oder ich lese bei Ihnen im Buch, Jean-Claude Juncker, damals EU-Kommissionspräsident, der habe Viktor Orbán mit einem fröhlichen »Der Diktator kommt« begrüßen. Das war offensichtlich so eine Art freundlicher Kosename. Wie kann man sich das erklären?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat viel auch mit einer altmodischen Männerfreundschaft zwischen diesen beiden Personen zu tun. Ich würde das auch nicht überbewerten. Es ist natürlich etwas, was retrospektiv doch etwas merkwürdig wirkt, dass Jean-Claude Juncker sich eigentlich recht wohl fühlt mit einem Freund, Politiker der gleichen Parteifamilie, den er Diktator nennt. Und man darf nicht vergessen, Juncker hat das halt auch lange total runtergespielt, hat gemeint, ja, man muss halt Parteien wie der Fidesz-Partei, Politikern wie Orbán ein bisschen Zeit geben. Die sind halt jetzt ein bisschen rebellisch als neue Mitglieder in dieser europäischen Familie. Das wird sich schon irgendwie lösen. Dass es sich nicht gelöst hat, braucht man kaum hinzufügen. Und mittlerweile ist natürlich Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei auch nicht mehr Teil dieser Europäischen Volkspartei. Mittlerweile wurde er, man kann das fast so sagen, auch ein bisschen verstoßen, wobei der Impetus, die Fidesz-Partei aus dieser Europäischen Volkspartei loszuwerden, eigentlich primär von Parteien ausging, die keine christdemokratische Tradition haben und trotzdem Teil dieser Parteifamilie sind. Die schwedischen Moderaterna und viele andere Kleinparteien aus nordwesteuropäischen Ländern waren eigentlich die starke Triebkraft hinter dieser Entwicklung, dass Orbán dann nicht mehr Teil ist. Dieser Gruppierung, während gerade in Deutschland die Unionsparteien sich sehr verhalten und eher vorsichtig dazu geäußert haben lange.
Sie stellen in Ihrem Buch auch die böse Frage, ob Orbán nicht vielleicht sogar ein bisschen Recht habe, wenn er seine Ziele und Visionen mit denen der klassischen Christdemokratie vergleiche.
Ja, diese Frage stelle ich und ich glaube, diese Frage muss man auch stellen. Man muss natürlich sagen, es ist interessant, dass jemand wie Orbán immer wieder betont, dass seine politische Programmatik sowas ist wie die letzte wirklich christdemokratische Programmatik, die sich in europäischen Parteien noch findet. Er sieht sich schon so wie ungefähr der letzte Vorkämpfer des christdemokratischen Projekts in einer Zeit, wo die alten christdemokratischen Parteien, und damit meint er natürlich auch die Unionsparteien in Deutschland, sich sehr abgewandt haben von dem, was er als im Kern christdemokratische Politik versteht. Was das genau heißt, ich würde das vielleicht so zusammenfassen, dass es hier vor allem um eine sehr, sehr konservative Familienpolitik geht. Dazu kommt natürlich auch einfach die starke Bezugnahme auch auf religiöse Symbole, auf den Versuch, Europa als ein christliches Abendland zu positionieren, das natürlich im säkularen Liberalismus und allem voran im Islam den anderen, den Feind erkennt. Und diese Dinge, da gibt es strukturelle Symmetrien natürlich zur ursprünglichen Christdemokratie. Das, glaube ich, kann man durchaus thematisieren. Orbán ist auf jeden Fall nicht komplett daneben. Er liegt nicht komplett daneben, wenn er sagt, dass seine Ziele auch durchaus viel gemein haben mit der Christdemokratie als ursprüngliches Nachkriegsprojekt eigentlich.
Jetzt haben wir viel über Orbán geredet, das ist aber kein Orbán-Buch, der taucht als eines von vielen Beispielen auf. Es geht auch um Polen, es geht viel um Deutschland, es geht viel um Italien auch, es geht auch um die Begeisterung für die Franco-Diktatur, die es teilweise unter Christdemokraten gab. Gibt es da irgendein Muster, was sich so herausschält, das sich vielleicht wiederholt, wie Christdemokratie mit dieser autoritären Versuchung umgeht?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, wenn man von einem Muster spricht, müsste man voraussetzen, es soll jetzt nicht unnötig, spitzfindig oder akademisch klingen, aber man müsste irgendwie voraussetzen, dass gewisse Dinge vielleicht gleich bleiben. Ich glaube, dass die Parteien, von denen wir sprechen, sich unglaublich transformiert haben. Aber eine Sache kann man schon hervorheben. Diese Parteien, die unter dem Banner der Christdemokratie der Nachkriegszeit entstanden sind und teilweise eben heute noch weiter bestehen, haben alle immer von Anfang an versucht, mit einem sehr breiten Repräsentationsanspruch ein sehr großes Spektrum unterschiedlicher Positionen abzudecken und in die Partei zu integrieren. Das heißt, dass es Leute gab, die teilweise eine, man könnte sagen, linke Wirtschaftspolitik, einen katholischen Humanismus und moralischen Universalismus und ein Menschenrechtsdenken vertreten haben. Das hat aber auf der anderen Seite des Spektrums Leute betroffen, die vielleicht grundsätzlich dem liberalen demokratischen Rechtsstaat gegenüber skeptisch gesonnen waren. Und gerade auf dieser anderen Seite des Spektrums jener, die die Christdemokratie historisch integriert oder eingeschlossen, inkludiert hat in ihr Projekt, gab es auch relevante politische Vertreter, die versucht haben, die Christdemokratie in dem Sinne zu formen, dass sie ein autoritäreres, antiliberales und auch weniger demokratisches Projekt wird. Und wenn man so will, gibt es natürlich diese Teile des Spektrums heute immer noch, auch wenn sie heute vielleicht mit weniger Aplomb auftreten und auch weniger Macht haben in politischen Positionen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Parteien sind alle in Bewegung, sind alle in Entwicklung. Und wenn wir jetzt insbesondere auf Deutschland gucken, bei der Bundestagswahl haben die Christdemokraten ziemlich heftig verloren, sind in so einer Art Neufindungsprozess, haben sich für Friedrich Merz als Parteichef entschieden. Mit Blick auf diese autoritäre Versuchung, auf welchem Weg sehen Sie die deutschen Christdemokraten?
Ja, ich sehe die deutsche Christdemokratie in einer schwierigen Phase, weil sie auch den Selbstfindungsprozess noch nicht wirklich vollzogen haben und mit Merz zwar jemanden an der Spitze haben, der durchaus Intelligenz und rhetorisches Vermögen und auch eine gewisse Kompetenz besitzt, aber natürlich nicht diese ganz große Integrationskraft, alle unterschiedlichen Flügel und Interessen, Weltsichten, die eigentlich zur CDU gehören, zu integrieren und zu all diesen Seiten auch zu sprechen als Integrationsfigur. Und ich denke, dass das ein Problem ist für eine Partei dieser Art, wo sich ja schon lange gewisse Subtendenzen andeuten. Ich erwähne hier zum Beispiel die Werteunion. Ich will dieses Phänomen überhaupt nicht irgendwie überbewerten. Ich will nicht das so darstellen, als ob das ein Potenzial hätte, eine eigene Partei zu werden. Aber die Werteunion ist insofern natürlich ein interessantes Beispiel, als dass sie im Sinne vielleicht dieser dunklen Seite, wenn man es so nennen möchte, eine Seite aufzeigt, die vielleicht näher wieder an Orbán ist, die vielleicht näher an sehr, sehr konservativen Wurzeln der Christdemokratie ist, die immer noch Teil christdemokratischer Parteien ist oder immer noch eine Rolle spielt, aber gleichzeitig relativ wenig politisch verwertet wird, aber herumrumort, viel Aufmerksamkeit bekommt und dementsprechend etwas ist, zu dem sich die Führung solcher Parteien auch verhalten müssen. Und die große Frage ist halt, wie kann jemand wie Merz so eine Partei zusammenhalten? Das sehe ich momentan vielleicht, aber das kann schnell auch in die Brüche gehen.
Das sagt Fabio Wolkenstein. Der Politikwissenschaftler hat das Buch geschrieben, Die dunkle Seite der Christdemokratie, Geschichte einer autoritären Versuchung. Das kostet 16,95 Euro und ist bei C.A. Beck erschienen. Herr Wolkenstein, Dankeschön.
Ich danke.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.